Papst Benedikt XVI. Ist längst wieder in Rom. Seine dritte Heimatreise ist zu Ende und man fragt sich, was bleibt. Auf jeden Fall bleiben seine 17 Reden, Ansprachen und Predigten, die er bei seinem viertägigen Besuch hier in Deutschland gehalten hat. Eine davon hat ganz besonders viel Interesse ausgelöst. Es ist die Rede vom Konzertsaal in Freiburg vor über 1500 geladenen Gästen. Einer, der auch dabei war, ist jetzt bei uns im Domradiogespräch. Es ist der Generalvikar des Erzbischofs von Köln, Dr. Dominik Schwadab. Wir werden uns jetzt gemeinsam mal die interessanten Passagen dieser Rede anschauen. Und schön, dass Sie bei uns sind.
Sehr gerne. Und ich meine, die Ansprache, die er im Konzerthaus gehalten hat, ist wirklich, lohnt sich, dass man sie sich genauer anschaut und genau hinhört.
Dann schauen wir jetzt zunächst erst einmal, wie der Heilige Vater seine Rede eingeleitet hat.
Seit Jahrzehnten erleben wir einen Rückgang der religiösen Praxis, stellen wir eine zunehmende Distanzierung beträchtlicher Teile der Getauften vom kirchlichen Leben fest. Es kommt die Frage auf, muss die Kirche sich nicht ändern, muss sie sich nicht ihren Ämtern und Strukturen der Gegenwart anpassen, um die suchenden und zweifelnden Menschen von heute zu erreichen. Es ist Änderungsbedarf vorhanden. Jeder Christ und die Gemeinschaft der Gläubigen als Ganze sind zur ständigen Änderung aufgerufen.
Also, jeder Christ und die Kirche müssen sich permanent ändern. Das hat der Heilige Vater dann noch genauer ausgeführt.
Wie soll diese Änderung konkret aussehen? Geht es um eine Erneuerung, wie sie etwa ein Hausbesitzer durch die Renovierung oder den neuen Anstrich seines Anwesens durchführt? Oder geht es hier um eine Korrektur, um wieder auf Kurs zu kommen, sowie schneller und geradlinig einen Weg zurückzulegen? Sicher spielen diese und andere Aspekte eine Rolle, und hier kann nicht von alledem die Rede sein. Aber was das grundlegende Motiv der Änderung ist, ist die apostolische Sendung, betrifft die apostolische Sendung der Jünger und der Kirche selbst.
Das grundlegende Motiv der Änderung ist also die apostolische Sendung. Was meint der Heilige Vater Ihrer Ansicht nach damit?
Dass die Kirche sich immer ihres Auftrages bewusst sein muss. Das heißt, wieso gibt es die Kirche? Die Kirche gibt es deshalb, weil Christus die Jünger gesandt hat, in die Welt das Evangelium zu verkünden. Das letzte Wort, was er ihnen hinterlässt, ist, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Gehen wir hinaus. Gehen wir hinaus in alle Welt. Verkünden wir. Ist das wirklich unser Inhalt, das, was uns bewegt und treibt? Verkünden wir die Botschaft, unsere eigene Botschaft oder die Botschaft Jesu? Also das ist immer wieder der Grund, die Daseinsberechtigung der Kirche überhaupt. Und darauf muss sich die Kirche immer wieder besinnen. Das mahnt der Papst hier an.
Das heißt aber, der Auftrag ist immer der gleiche.
In allen Zeiten, aller Orten dieser Welt.
Es geht quasi nur darum, sich immer wieder an diesen Kernauftrag zurückzuerinnern, sich zu vergewissern, ob man auf dem richtigen Weg ist.
Genau, sich daran zu erinnern, dass man, ob man, oder sich zu fragen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und natürlich dann die Frage zu stellen, was bedeutet das denn für heute, für unsere heutige Zeit? Also, wenn ich unsere Gesellschaft mir anschaue, die Zahl der Getauften geht zurück. Viele kennen Christus nicht mehr oder noch nicht. Das ist eine ganz andere Situation als vor 50 Jahren, wo in Deutschland doch fast alle entweder katholisch oder evangelisch waren und in christlichen Milieus groß geworden ist. Also wir kommen immer mehr wieder in die Situation der Missionsgebiete von vor Jahrhunderten oder vielleicht sogar der Zeit Christi, wo eben die Jünger wenige waren, die in einer nichtchristlichen Umwelt sich zu behaupten hatten. Also was bedeutet das für uns heute?
Schauen wir vielleicht nochmal in die Rede des Heiligen Vaters, denn er hat ja dann auch gesagt, dass wir uns entweltlichen müssen und da hören wir nochmal genau hin.
Um ihre Sendung zu verwirklichen, wird sie auch immer wieder Distanz zu ihrer Umgebung nehmen müssen, sich gewissermaßen entweltlichen.
Diese Passage bezieht sich also eindeutig auf die innere Haltung der Kirche und der Heilige Vater sagt, die Kirche müsse sich da entweltlichen. Wie begründet er das?
Ja, er weist ja darauf hin, dass sich die Kirche auch in dieser Welt leicht bequem machen kann. Und als Generalvikar ist man ja für die institutionelle, materielle Seite der Kirche auch mitverantwortlich. Und ich merke ja schon, dass wir durch unser Vermögen, durch das, was wir haben, auch sehr viele Kräfte binden. Ein Beispiel. Vor wenigen Jahren mussten wir im Zusammenhang mit dem Projekt Zukunft heute mussten wir Kosten einsparen. Unter anderem wurden die Zuschüsse für Versammlungsflächen um die Hälfte reduziert. Das bedeutete für die Gemeinden einen großen Einschnitt. Aber viele wollten dann doch, ich würde fast sagen, auf Teufel komm raus, jedenfalls mit großer Energie versuchen, doch ihre Versammlungsstätten aufrechtzuerhalten, ihre Pfarrheime aufrechtzuerhalten. Es wurden Freundeskreise gegründet, die das Ganze finanzieren sollten und alle möglichen Aktivitäten gemacht, sodass ich manchmal gesagt habe, wenn all diese Aktivitäten, die um die Weitererhaltung dieses Pfarrheimes angestrengt werden, wenn alle diese Aktivitäten eingesetzt werden, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen, dann hätten wir Menschen für das Evangelium gewonnen und zusätzlich genügend Geld, um die Pfarrheime zu halten. Also, dass wir uns manchmal von diesen irdischen Dingen, die alle ihre Berechtigung so haben, das ist ja nichts Böses, aber doch so einfangen lassen, dass das Eigentliche der Botschaft, wovon wir eben gesprochen haben, dieses geht hinaus, doch mehr in den Hintergrund tritt. So, dass einer mal böswillig gesagt hat, naja, ihr seid doch eigentlich ein Immobilienkonzern mit pastoralem Anhängsel.
Das hat der Heilige Vater auch gesagt, indem er gesagt hat, es gibt gewisse Tendenzen, dass man sich hier auf dieser Welt gut einrichtet. Ich sag's mal mit meinen Worten, dass man verfettet. Wie er es dann genau ausgedrückt hat, hören wir uns nochmal an.
Um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche müde die Anstrengung unternehmen, sich von dieser Verweltlichung zu lösen und wieder Offenheit auf Gott hinzuwerden. Sie folgt damit den Worten Jesu, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und gerade so gibt er sich der Welt. Die Geschichte kommt in der Kirche in gewisser Weise durch die verschiedenen Epochen der Säkularisierung zu Hilfe, die zu ihrer Erläuterung und inneren Reform wesentlich beigetragen haben. Die Säkularisierungen, sei es die Enteignung von Kirchengütern, sei es die Streichung von Privilegien oder Ähnliches, bedeuten jedes Mal eine tiefgreifende Entweltlichung der Kirche, die sich dabei gleichsam ihres weltlichen Reichtums entblößt und wieder ganz ihre weltliche Armut annimmt.
Da muss ich natürlich den Generalvikar von Köln fragen, Verzicht von Privilegien. Zu den Privilegien gehören zum Beispiel die Kirchensteuer. Sollen wir darauf verzichten zukünftig?
Ist die Frage, ob die Kirchensteuer ein Privileg ist, das bestreite ich hartnäckig, weil die Kirchensteuer eine Basis liefert, wo sowohl der Staat als auch die Kirche bei gut wegkommen. Also die Kirchensteuer ist ein Mitgliedsbeitrag der Katholiken, nichts anderes. Der Staat sorgt dafür, dass über die Finanzämter diese Mittel eingeworben werden. Das lässt sie sich bezahlen. Das ist kein Geschenk des Staates, sondern er lässt sich das gut und gerne bezahlen. Ich brauche mal mit mehr als dem, was es wirklich kostet. Und dadurch hat der Staat natürlich auch eine Kirche als Gegenüber, aber auch als Partner, die mitwirkt, viele staatliche Aufgaben mitzutragen. Denken wir an die Schulen, denken wir an die Kindergärten, auch an die Krankenhäuser, wobei da viel mehr staatliche Mittel einfließen. Also Privileg, Kirchensteuer, nein. Der Papst hat ja hier noch mehr gesagt, und da würde ich doch gerne drauf eingehen, weil es hilft, sein Anliegen zu verstehen. Vor der Säkularisierung war der Erzbischof von Köln nicht nur Erzbischof, sondern auch Landesfürst. Also das, was heute Ministerpräsident ist. Ein Doppelamt, ein geistliches Amt und ein weltliches Amt. Das bedeutete, dass damals der Kirchenbesitz auch weltliche Güter umfasste, die heute dem Staat gehören würden. Also die Bonner Universität zum Beispiel war damals die Residenz des damaligen Erzbischofs von Köln, weil er eben auch Kurfürst, Landesfürst war. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten alle diese Güter noch am Bein, dann wären wir wirklich nur noch damit beschäftigt, solche Güter zu verwalten. Die Säkularisierung war ein tiefer Einschnitt. Und wenn man in den Geschichtsbüchern nachliest, war das auch ein harter religiöser Einschnitt. Es bedeutete schon für eine ganze Generation, dass das kirchliche Leben tiefgreifende Änderungen hatte. Aber es war dann langfristig, sind dann gegen Ende des Jahrhunderts wie viele Orden entstanden. Es gab einen neuen Aufbruch, eine neue religiöse Bewegung. Parallel dazu, ganz deutlich ist das beim Papsttum. Das Papsttum hat eigentlich ein moralisches Ansehen, nie geahnten Ausmaßes in dem Augenblick bekommen, als das Papsttum den Kirchenstaat verloren hat, als der Papst nicht mehr weltlicher Herrscher war, sondern nur noch die paar Quadratmeter Vatikanstaat hatte. Seit dieser Zeit eigentlich ist das die moralische Bedeutung des Papsttums viel mehr gewachsen. Der Papst war nicht eben einer der vielen Mitspieler im europäischen Machtgefüge, sondern der außerhalb dieses Machtgefüges seine Stimme erhob und deshalb auch er als Neutraler viel mehr gehört wurde, wie es auch jetzt noch der Fall ist. Also worum es dem Papst geht, ist eben, dass wir nicht versuchen, mit Hilfe von weltlicher Macht die Botschaft des Glaubens zu verkünden, sondern eben unseren eigenen Weg gehen und uns deshalb in diesem Sinne entweltlichen, dass wir unsere eigenen Wege gehen und uns nicht den Mitteln dieser Welt und der Logik dieser Welt anpassen.
Wenn, wie Sie sagen, alles so irgendwie okay ist, warum spricht der Papst es denn dann an? Was meint er denn vielleicht mit dem Verzicht, wenn er dieses Beispiel braucht?
Also wenn ich jetzt meine eigene Situation zum Beispiel als Generalvikar sehe, ich habe in weltlichen Maßstäben gedacht, viel Macht. Kirchenrechtlich ist das. Nach dem Bischof die bestausgestattete Machtposition. Und mit viel Verantwortung innerhalb der Kirche. Doch in den entscheidenden Fragen des Glaubens, Weitergabe des Glaubens, Glaubenszeugnis, Menschen für Christus zu gewinnen, Liebe zu üben, die Welt zu verwandeln, geht diese Macht gegen Null. Ja, es kann sogar sein, dass mein Amt als Generalvikar für viele, für Menschen zum Anlass ist, am Glauben und an der Kirche irre zu werden, weil sie vielleicht mit Entscheidungen von mir etwas verbinden, was sie als unchristlich bezeichnen. Wie kann der denn sowas machen und sich auf die Kanzel stellen? Das Entscheidende für die Kirche ist, so kommen wir wieder an den Anfang zurück, die Weitergabe des Glaubens, das Glaubenszeugnis in Wort und Tat. Und das ist unabhängig von diesen Machtstrukturen. Wenn wir uns also auf diese Machtstrukturen stützen und meinen, dadurch das Evangelium zu verkünden, dann ist das ein Weg, der eigentlich vom Evangelium eher wegführt.
Diesen Änderungsbedarf, bezieht er sich dann wirklich nur auf innere Momente? Oder gibt es auch Sachen, wo wir wirklich, wenn wir auf unseren Laden schauen, sagen müssen, na, da müssen wir doch mal fragen, ist das zu viel Macht, sind das zu viel Privilegien? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Heilige Vater uns diese Gewissensfrage stellt. Ich kann da jetzt noch keine Antwort drauf geben. Aber in der Tat müssen wir uns fragen, was machen wir weshalb? Machen wir etwas nur, um noch mit dabei zu sein? Oder machen wir etwas wirklich, weil es letztlich dem Evangelium dient? Nur ein kleines Detail. Es wurde bei unserer Website direkt zu Kardinal Meißner, wo also Fragen gestellt werden können, eine bestimmte Frage hochgespielt, in der abgehoben wurde auf die Tatsache, dass es einen Arbeitskreis gibt von Beratungsstellen auf Bundesebene, wo unsere Beratungsstellen bei sind, wo auch evangelische Beratungsstellen bei sind, aber auch Beratungsstellen von Pro Familia. Es ist keine inhaltliche Zusammenarbeit. Hier wird auch nicht irgendwie gemauschelt mit Pro Familia. Aber es gibt eine gemeinsame Plattform als Gegenüber zu den Ministerien, von denen wir die Zuschüsse haben. Wir sitzen also mit denen an einem Tisch, wo wir zumindest in einem Punkt zusammenarbeiten, nämlich das Geld zu bekommen. Auch wenn wir ganz Unterschiedliches einsetzen, mit ganz unterschiedlichen Zielen, da gibt es keine Vermischung. Und wo dann aber auch gemeinsame Standards der Beratung abgesprochen werden. Ist das richtig? Unsere Leute machen gute Arbeit, ich habe das volle Vertrauen dazu, aber wirkt das nicht nach außen hin so, als würden wir um des Geldes willen, um ein Privileg zu bekommen, dann doch mit denen zusammenarbeiten, an einen Tisch uns setzen, mit denen wir eigentlich inhaltlich völlig getrennt sind. Und wirkt das nicht dazu nach dem Motto, ach ja, wenn es ums Geld geht, dann machen wir doch gemeinsame Sache. Wir müssen uns das sehr ernst fragen. Und können nicht das alles direkt abwägen nach dem Motto, es sind nur irgendwelche komischen Leute, die uns diese Fragen stellen.
Schauen wir gemeinsam nochmal in die Rede des Heiligen Vaters. Er hat dann nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, den Punkt der Taktik.
Es geht hier nicht darum, eine neue Taktik zu finden, um der Kirche wieder Geltung zu verschaffen. Vielmehr gilt es, jede bloße Taktik abzulegen und nach der totalen Redlichkeit zu suchen, die nichts von der Wahrheit unseres Heute ausklammert oder verdrängt, sondern ganz im Heute den Glauben vollzieht, eben dadurch, dass ihn ganz in der Nüchternheit des Heute lebt, ihn ganz zu sich selbst bringt, indem sie das von ihm abstreift, was nur scheinbar Glaube, in Wahrheit aber Konvention und Gewohnheit ist.
Hier also eine ganz klare Passage des Heiligen Vaters, wo er sagt, also um Taktik muss es euch nicht zuerst gehen.
Ja, das ist wirklich eine Frage zur Gewissenserforschung. Wie weit ist Taktik, also sei klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben, wie weit ist da die Klugheit der Schlange noch so, dass sie nicht der Arglosigkeit der Taube widerspricht? Und das ist eine Frage, die sich nicht pauschal beantworten lässt, die aber uns ständig herausfordert. Wir arbeiten mit der Landesregierung zusammen. Es gibt unsere Schulen, die refinanziert werden. Wir helfen dem Staat, die Beschulungspflicht zu verwirklichen, stecken da auch natürlich Kirchensteuermittel hinein. Aber es ist eine res mixta, eine gemischte Angelegenheit von Staat und Kirche. Jetzt stellen wir uns mal einen fiktiven, wirklich fiktiven Fall vor. Es gibt einen Ministerpräsidenten, der jetzt gegen unsere Vorstellung von dem Schutz des Lebens wettert, der eigentlich unseren Widerspruch erfordert. Da können wir nicht zu schweigen. Es gibt aber am anderen Tag ein Gespräch, das vereinbart ist, wo wir hoffen, in einer finanziellen Frage doch etwas mehr Zuschüsse zu bekommen, als wir bisher hatten. Verleitet es uns dazu, dann lieber doch zu schweigen, weil wir uns nicht den Unmut dieses Ministerpräsidenten zuziehen wollen? Ein fiktives Beispiel, was aber in Kleinen und im Großen immer wieder stattfindet. Das können Sie mit Bürgermeister oder mit sonst wem sehen. Wie weit lassen wir uns davon korrumpieren? Wie weit wenden wir Taktik an? Wie weit versuchen wir eben, dann doch nicht mehr mit lauteren Mitteln, mit lauterer Absicht zumindest, unsere Positionen oder unsere Anliegen zu vertreten, Privilegien zu bekommen? Und die Mahnung des Papstes, die hier wirklich in aller Offenheit und Redlichkeit zu handeln, wirklich und immer wieder die Frage stellen, worum geht es und was erfordert eben die Wahrheit, der Auftrag Christi von mir? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist leichter, wenn man nicht eine solche institutionelle Verpflichtung hat wie bei uns in Deutschland. Insofern ist die Ansprache genau an die richtigen Leute gerichtet, an uns. Und wir sollten wirklich diese Rede sehr ernst nehmen und nicht zu schnell an uns abprallen lassen. Nein, nein, das ist für uns kein Thema. Wir haben ja für alles unsere Rechtfertigung. Wir sind versuchbare Menschen, auch in Deutschland.
Ein klares Bekenntnis des Heiligen Vaters zur Klarheit und zur Wahrheit und sich von diesem Weg nicht abbringen zu lassen. Er hat dann auch nochmal gesagt, dass gerade darin auch eine Chance liegt, gerade den Notleidenden entsprechende Kraft zuzusprechen. Da hören wir auch nochmal rein.
Umso mehr ist es wieder an der Zeit, die wahre Entweltlichung zu finden, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzulegen. Das heißt natürlich nicht, sich aus der Welt zurückzusehen, das Gegenteil. Vom Weltlichen entlastet die Kirche, vermag gerade auch im sozial-karitativen Bereich den Menschen, den Leiden wie ein Helfern, die besondere Lebenskraft des christlichen Glaubens zu vermitteln.
Worin liegt Ihrer Ansicht nach hier gerade die besondere Chance, die der Heilige Vater anspricht?
Ja, die Chance und auch wieder hier die Aufforderung zur Gewissenserforschung. Deutschlandweit gibt es über 500.000 Mitarbeiter im karitativen Dienst, in unzähligen karitativen Einrichtungen. Es gibt in keinem anderen Bereich der kirchlichen Aktivität eine solche Refinanzierungsquote. Also es wird fast alles von den Krankenkassen oder dem Sozialstaat wieder erstattet. Die Frage, weshalb tun wir etwas? Tun wir in der Caritas, in dem Bereich der Nächstenliebe, das, was wirklich den Nöten der Menschen unserer Zeit entspricht, beziehungsweise eine Antwort auf diese Nöte gibt? Oder tun wir etwas, weil es für dies oder jenes eine Refinanzierung gibt? Das ist insofern eine etwas akademische Frage, weil wir natürlich in vielen Zusammenhängen einfach präsent sind und das Geschäft läuft. Aber ich denke mir manchmal auch, sind wir noch frei, wirklich auf die Nöte unserer Zeit zu antworten? Im Mittelalter waren das sicherlich die Sorge um die Kranken, wie die professionell, in Anführungszeichen, denn versorgt werden können und das mit dem christlichen Geist zu tun. Das Krankenhauswesen ist im Raum der Kirche entstanden. Das ist jetzt auch eine Selbstverständlichkeit. Wir sind in dem Bereich weiterhin stark präsent. Haben wir dann auch unser eigenes Profil? Merkt man unseren Krankenhäusern an, dass hier ein anderer Geist herrscht, dass die Menschen anders behandelt werden, dass man sie für sie mehr Zeit hat als anderswo? Und geben wir hier Zeugnis, was über das hinausreicht, was anderswo von anderen privaten Trägern geliefert wird? Und es reicht auch nicht, einfach nur zu sagen, ja, die Privaten, die sind ja nur auf Profit aus und die machen es schlechter. Das kann man nicht so pauschal sagen. Wir müssen uns schon ernst die Frage stellen. So denke ich mir, müssten wir vielleicht nicht unsere Kräfte auf weniger Krankenhäuser konzentrieren, aber diese dann wirklich in der inneren Ausgestaltung anders praktizieren, anders leben, ja, dass da tatsächlich die Pflegekraft nicht nur 30 Sekunden für die Verabreichung eines Medikamentes hat, sondern eine Minute 30, um da vielleicht auch noch mal ein paar Worte mit dem Betreffenden zu reden. Oder wenn es nicht mit solchen Kräften geht, mit Ehrenamtlichen, die einfach bereit sind, da auch noch mehr zu helfen, wie es in anderen Ländern ja auch ist. Und wie es bei uns lief in Zeiten, als noch die Ordensschwestern in unseren Krankenhäusern waren und ohne auf die Uhr zu gucken und ohne ein Gehalt dafür zu bekommen. Das sind, ich betone das wirklich, Fragen, weil es ist sehr leicht so etwas gesagt und ich weiß auch um die Problematik und auch um die Zwänge, die es da gibt, aber wir sollten diese Frage uns neu stellen. Unser Kardinal spricht ja gerne von der Karosserie und dem Motor, dass unser Motor zu klein ist für eine zu große Karosserie. Wir müssen wirklich überlegen, ob das, was wir an institutionellem Umfang haben, noch dem entspricht, was wir mit Inhalt füllen können.
Abschließende Frage, wenn wir nochmal auf die Rede als Ganzes schauen, bleibt sie dann sowas wie im Stachel im Fleisch?
Ja, es bleibt ein Stachel im Fleisch und ich hoffe wirklich, dass wir diesen Stachel nicht so schnell rausziehen und in die Ecke werfen, sondern dass wir uns durch diese Rede auch ein bisschen piesacken lassen und wirklich mit uns ins Gericht gehen und das als Chance nutzen, zu schauen, was sind denn, was erfordert das Evangelium, was erfordert das Christentum, was erfordert Christus von uns in diesen Zeiten an neuen Initiativen.
Das sagt der Generalvikar des Erzbischofs von Köln, Dr. Dominik Schwaderlapp, bei uns im Domradiogespräch zur Rede des Papstes im Konzertsaal vor 1500 geladenen Gästen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Kirche. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Erläuterung, Herr Generalvikar.